Willkommen zu «Schule im digitalen Wandel», einem Podcast über zeitgemäße Praxis in der Bildung.
Wir begleiten unsere Klasse auf dem Weg zur Digitalität und reden mit Leuten, die zum Thema etwas zu sagen haben.
Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Schule im digitalen Wandel. Heute habe ich zum ersten Mal nicht nur jemanden, sondern gleich zwei Personen mir gegenüber. Nicola, Miriam, möchtet ihr euch bitte gerne rasch vorstellen?
Gerne, danke für die Einladung. Wir sind zusammen Engelhardt Training. Ich bin die Miriam und die Soziologin. Wir beide sind nämlich Geschäftspartnerinnen, Geschwister. Und ich als Soziologin komme von der Jugendforschung und das Thema Generationenverständnis beschäftigt mich schon mindestens seit meiner Promotion.
Mein Name ist Nicola Engelhardt. Ich bringe jetzt neben der Soziologie noch die psychologische und die wirtschaftliche Perspektive ein mit einem Master in Betriebswirtschaftslehre und einem zweiten Master in Change Psychologie von INSEAD. Und ja, gestartet habe ich meine Karriere in der Unternehmensberatung und bin jetzt seit 2016 auch bei Engelhardt Training dabei. Und ja, was Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, von uns bekommen würden, was wir anbieten, das ist Weiterbildung und Beratung im Bereich Generationen, im Bereich Leadership und auch Teamentwicklung. Und um jetzt ein bisschen Butter bei die Fische zu geben, das reicht von, ich sag mal, Keynote-Speeches, wenn wir die Chance haben, bei einem großen Kongress eingeladen zu sein. Da können auch mal über 1000 Teilnehmer dabei sein und uns zuhören. Das sind interaktive Bildungstage, wo vielleicht eine Schule mal ihre 40, 50, 60 Lehrpersonen beisammen hat. Das sind Kaderworkshops oder das sind auch klassische Weiterbildungen in ganz kleinen Gruppen, wo wir dann super intensiv und auch über einen längeren Zeitraum zusammenarbeiten können. Und der Anspruch ist immer, dass die Trainings oder die Keynote-Speech wirklich für die Praxis was bringt.
Jetzt habt ihr ja ein interessantes Buch geschrieben, das beim HEP Verlag letzthin rausgekommen ist, über die Generation Z oder die Gen Z, wie die jungen Leute das heute auch sagen. Und ich möchte euch gerne mal bitten, hey, erzählt mir doch mal, was ist jetzt diese Generation Z eigentlich?
Ja, was ist die Generation Z eigentlich? Also wir arbeiten lange damit und haben trotzdem noch groß studiert, wie man es jetzt knapp zusammenfassen kann. Und vorausschicken muss man erstmal, das ganze Generationenmodell ist ein theoretisches Modell, ne? Und der Sinn ist, dass man wirklich das Typische und das Neue erfasst. Und trotzdem wollen wir natürlich gleich nicht alle über einen Kamm scheren und es gibt dann immer noch Unterschiede. Jetzt versuche ich es aber mal, die Gen Z zu beschreiben. Also es ist die Generation, die eigentlich geprägt ist und aufgewachsen ist in der Galaxie der Möglichkeiten, wo sie dann halt die Qual der Wahl auch hat. Sie ist von frühester Kindheit und in der Jugend ausgesetzt den großen Chancen, aber viel wichtiger Gefahren der virtuellen Welt, auch den Krisen der realen Welt. Vom Erziehungsstil her ist es sehr positiv formuliert, coachend bis hin aber auch zu überbehütet. Und ja, den einen, den gelingt es mit extrem viel Kompetenz und Selbstwirksamkeit ganz erstaunlich gut, ihren Platz zu finden in dieser immer komplexer und unsicherer werdenden Welt. Und die anderen, die leiden unter diesem gigantischen Erwartungsdruck und auch unter psychischen Belastungen. Das wäre jetzt vielleicht die Generation Z so in a nutshell ganz kurz zusammengefasst.
Jetzt, wir in der Primarschule haben mit der Generation Z schon ein bisschen mehr zu tun und jetzt rücken die ja langsam so vor in das in die Ausbildung, in die Weiterbildung, in die Universitäten stoßen sie bald vor etc. Und was sind dann so die größten Denkfehler, die wir als Erwachsene, die wir mit ihnen in der Ausbildung oder Weiterbildung arbeiten, machen können? Was sind so die üblichen Denkfehler?
Ja, ich glaube, der größte Denkfehler, den wir machen können, der ist, wenn wir uns wünschen, dass sie so wären wie wir. Dass wir uns sagen, ich bin normal und der andere ist komisch. Das ist, glaube ich, eigentlich immer der größte Denkfehler, den wir machen können. Weil die anderen sind ja nicht komisch und ich bin nicht normal, sondern jeder ist einfach typisch. Typisch für seine Generation, weil eine Generation ja immer ein oder das Verhalten einer Generation ja immer eine unbewusste Antwort ist auf die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die diese Generation vorfindet. Und statt dieses Denkfehlers, wäre es halt besser, dem Ganzen mit einer offenen Haltung zu begegnen.
Und in einem Interview sagt er ja, habe ich gelesen, dass die Generation Z, die wachse ja, hast du vorher schon erwähnt, so mit einem zu viel auf, oder? Also zu viel Option, zu viel digitale Kommunikation. Was bedeutet jetzt dieses zu viel konkret fürs Lernen, Entscheiden und Durchhalten?
Was bedeutet es zu viel lernen, entscheiden und durchhalten? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, auch eine komplexe Frage. Ich fange mal vielleicht mal mit dem Durchhalten ein, weil es mir jetzt als erstes einfällt. Durchhalten ist etwas, das braucht Willenskraft. Und Willenskraft ist eine Kraft, die sich wahnsinnig schnell verbraucht. Ja, ungefähr wie Muskelkraft. Ich halte was hoch und irgendwann kann ich nicht mehr. Und das ist von der Forschung auch sehr, sehr gut belegt, dass sich Willenskraft eben verbraucht, ja. Und wenn ich heute denke, dieses Decision Attention Fatigue, ständige Mikroentscheidungen, ich muss scrollen, ich muss liken, ich muss antworten, ich wechsle zwischen verschiedenen Aufgaben hin und her, da verbraucht sich diese Willenskraft total schnell. Und dann ist eigentlich für die langen Aufgaben, wo ich wirklich durchhalten wollen würde, gar keine Willenskraft mehr vorhanden. Jetzt weiß ich nicht, soll ich noch aufs Lernen und auch auf
Unbedingt, unbedingt. Doch da,
Entscheiden
dass wir ein
eingehen?
Schulpodcast sind, ist das eine brennende Frage, ja.
Okay. Ja, also das zu viel an Informationen ist ja gerade unser Thema. Was macht es mit dem Lernen? Und wenn man sich das nochmal vor Augen führt, früher war Lernen, also für Babyboomer, für Generation X, ein absolutes Privileg. Das war was ganz Besonderes. Und heutzutage kann man ja wirklich immer und überall alles lernen. Wenn wir nur mal an YouTube denken, die bieten, wie ich einen Fahrradreifen repariere, wenn ich Spanisch lernen möchte oder wie ich einen Sauerteig züchte. Ja? Also kann ich wirklich von der Garage in die Küche alles direkt im Gang lernen. Und dann brauche ich ein überzeugendes Argument. Ich brauche überhaupt ein Argument. Warum sollte ich etwas lernen? Warum genau jetzt? Und dann habe ich eben den Anspruch an die Lehrperson zu sagen, schaffen Sie es mir, den Sinn zu vermitteln? Habe ich Spaß bei der Sache? Die zwei typischen Faktoren für intrinsische Motivation. Und dann soll es auch noch am allerbesten effizient sein. Und man könnte jetzt natürlich auch noch ergänzen den Aspekt mit der ganzen Reizüberflutung, die man hat, ne? Wo man sagt,
Ja.
okay, Reizüberflutung, Aufmerksamkeitsspannen, kürzere Formate, noch wieder ein ganz anderer Aspekt, der auch in das Lernen reinspielt.
Also was damit ja auch, also was mit der Generation auch immer wieder einhergeht, was ihr auch in eurem Buch erwähnt, ist, dass irgendwie, dass es weniger Übung gibt für sie für spontane soziale Reaktionen. Und wie zeigt sich denn das im Klassenzimmer, im Lehrbetrieb oder im Team, wenn man mit der Generation Z arbeitet?
Soll ich die wieder nehmen, die Frage Miriam, mit dem Üben? Gut, dann bleibe ich jetzt einfach mal dabei, auch wenn wir zu zweit sind. Ich glaube, wir teilen es uns dann noch besser auf. Also genau, es ist ja ein Fakt, dass sie spontane soziale Reaktionen weniger üben, weil sie sich einfach mehr im Social Media und in der virtuellen Welt bewegen und da fällt die Zeit ja dann weg. Und die Auswirkung im Klassenzimmer ist, wie alles, wenn ich etwas weniger übe, dann kann ich es eben auch schlechter, beziehungsweise noch kann ich es schlechter. Und das bedeutet, dass wenn es uns wichtig ist, dann habe ich keine andere Chance, als es beizubringen. Dann muss ich anfangen und sagen, okay, Empathie, Körpersprache, Kommunikation muss ich beibringen. Selbst telefonieren. Ne? Wir hören immer wieder, die Leute regen sich auf und sagen, ja, die Generation Z, die können gar nicht telefonieren. Ja, natürlich nicht, weil sie üben es ja auch nicht. Sie telefonieren ja nicht. Ich meine, wir mussten früher bei Hänschen, wenn wir Hänschen erreichen wollten, bei den Eltern anrufen und höflich darum bitten, dass wir ihn an die Strippe kriegen. Kann ich mal den sowieso sprechen? Haben wir auch nicht gerne gemacht. Es war aber einfach so und wir haben es dadurch geübt. Heute schickt man erstmal eine WhatsApp, fragt, passt es gerade, kann ich anrufen? Oder viel geht es ja auch asynchron, ne? Ich schreibe eine Sprachnachricht oder spreche eine. Der andere kann ja erstmal hören, kann überlegen, kann sich beruhigen, kann es einordnen, am besten noch mit dem Dritten drüber reden und dann in aller Ruhe antworten. Und
Also
deswegen müssen wir es üben.
kann ich das als die Sachen, die wir bis jetzt alles erwähnt haben, kann ich das irgendwie so interpretieren, dass das es wird zwar Ihnen häufig jetzt diese ganzen Lebensumstände, in denen Sie leben und mit diesen Dingen, die Sie dann halt eben nicht mehr so kennen, wie Durchhaltewille oder soziale Interaktion, die Sie üben müssen, ist das eine Schwäche oder ist das einfach in Wahrheit eine Anpassung an veränderte Lebensbedingungen?
Ja, da können wir wirklich noch mal zurückgehen auf die Idee vom Generationenbegriff. Der bedeutet ja, dass Menschen, die in einer ähnlichen Zeit und unter ähnlichen Bedingungen aufgewachsen sind, dass die mit ihrem Verhalten unbewusst und kollektiv natürlich darauf reagieren. Und wir haben immer dann eine neue Generation, wenn sich doch so viel in der Gesellschaft verändert hat, dass die nachfolgenden jungen Menschen grundlegend sich bei bestimmten Themen anders verhalten. Das ist wie so eine unbewusste Antwort auf die Rahmenbedingungen, die sie vorfinden. Also kann man das definitiv mit Ja beantworten. Ja, es ist eine Antwort auf die Rahmenbedingungen. Wenn es normal geworden ist, wie die Nicola gerade gesagt hat, dass ich immer erst mal vorher eine WhatsApp oder irgendwas schicke, ja, woher soll ich dann wissen, wie ich überhaupt mit einer spontanen Reaktion umgehe? Da bin ich erst mal geflasht. Oh Gott, einer ist wirklich wütend. Oh Gott, einer ist wirklich enttäuscht. Ich kriege das nicht schriftlich und kann überlegen, wie tue ich am besten darauf reagieren.
Wie sieht es denn jetzt aus? Würdet ihr sagen, jetzt ist trotzdem wichtig, dass diese Frustrationstoleranz wirklich geübt wird, dass es wieder an gewissen Punkten mehr Ausdauer und mehr Eigenverantwortung braucht, dass diese Skills aber dann trotzdem erst recht geübt werden müssen. Höre ich das richtig raus?
Üben, ja. Einfach sich hinstellen und es einfordern, wäre was anderes. Wir hören ganz oft von Teilnehmenden aus Generation X oder Babyboomer, dass sie sagen, ja, das muss ich doch erwarten können. Oder die haben keine Eigenverantwortung mehr. Ja, dann muss ich auch bedenken, X hat ja enorm viel Eigenverantwortung bekommen, weil X durfte. Ne, früher war die große Hierarchie, dann durften die mal selber denken, dann durften die mal Verantwortung übernehmen und das war für die der Schritt raus aus der Hierarchie. Statt nur gehorchen müssen, durften sie mal eigenverantwortlich handeln. Ist für die mega positiv besetzt. Entsprechend sind die da enorm gut. Heute haben die auch eine Lebenserfahrung, die gucken auf ganz viel Berufserfahrung zurück, die haben den Überblick. Ich sag mal, da haben die Eigenverantwortung schon trainiert. Was gehört alles dazu, bis etwas fertig ist? Und die Jugendlichen stehen da wo ganz anders. Und wenn ich mich dann hinstelle und es einfach nur einfordere, dann nützt es halt nichts. Aber wenn ich nicht einfach will, dass sie so sind wie ich, sondern dass ich gucke, wo steht denn jemand im Einzelfall? Wo muss ich den ermuntern und nur ermutigen? Wo muss ich den befähigen und ihm wirklich zeigen, was ist denn das, was alles dazu gehört? Wie genau lernt man denn Vokabeln? Ich nehme einfach mal das dumme Beispiel. Oder es kann sein, ich muss noch mal aufzeigen, was sind vielleicht wirklich wichtige Grenzen, wirklich notwendige Regeln, Konsequenzen aufzeigen, aber wohlwollend, um denen zu zeigen, aha, das heißt was für dich eigenverantwortlich. Da steht nicht vorne einer und befiehlt, sondern wir suchen gemeinsam den Weg, dass du auch verstehst, was bedeutet das für dich. Wir müssen Eigenverantwortung wieder stärker beibringen.
Also ein weiterer spannender Aspekt, den es jetzt ja über die Generation Z-Männer vor allem auch gibt, ist die neue Ipsos-Studie, die jetzt 2026 herausgekommen ist. Die zeigt, dass 31% der jungen Männer zustimmen, eine Ehefrau soll ihrem Mann immer gehorchen und 33% sagen, der Mann soll bei wichtigen Entscheidungen das letzte Wort haben. Also wie seht ihr das? Wie ist das jetzt einzuordnen? Sind das einfach Zahlen? Ist das ein Randphänomen, Alarmzeichen oder ist das jetzt auch eine Folge der digitalen Gegenwelt dieser Generation?
Erstmal danke, Reto, dass du das aufbringst, diese Studie, die ist ja brandaktuell und sehr spannend. Vielleicht erstmal zwei Aspekte, um die Studie einzuordnen. Der erste Aspekt ist, das ist eine internationale Studie. Da sind also auch Länder drin aus dem asiatischen Raum, Indonesien, Japan, da ist die Türkei dabei, Südafrika, Südamerika. Das sind mitunter Länder, die deutlich traditionellere Rollenmodelle haben, als wir das hier kennen. Der zweite Aspekt ist, ich glaube, du hast 31% gesagt. Das ist ja immer noch die Minderheit. Also das heißt, der Großteil oder fast 70% der Männer sind anderer Meinung. Circa 70%. Das zum Einordnen. Und jetzt vielleicht zum Erklärungsversuch. Da gibt es ja viele Forscher, die sich dazu gerade Gedanken machen, wo das eigentlich herkommt, was es eben ist, ne?
Ja.
Alarmzeichen oder Randphänomen oder so. Und jetzt möchte ich gern drei Erklärungsversuche aufnehmen. Der eine ist, es ist ein Versuch, in dieser immer komplexer und diffuser werdenden Welt, wo auch Rollen gar nicht mehr so klar definiert sind, ist es einfach psychologisch gesehen eine Maßnahme zu sagen, diese Schwarz-Weiß-Malerei. Ne? Das macht das Leben einfacher, es hilft, die Komplexität zu reduzieren. Das ist so ein Erklärungsversuch. Also aus der Komplexität die Flucht wieder rein in ganz klare Rollen. Eine zweite Erklärung ist, dass es eine Reaktion ist auf so eine gefühlte ökonomische Ohnmacht. Ne? Die Leute werden teilweise wieder ärmer, es geht ihnen sozial schlechter und sie haben das Gefühl, sie sind ohnmächtig, sie können nichts machen in diesen unsicheren und schlechten Zeiten. Und jeder wünscht sich Respekt. Und wenn ich mir den jetzt vermeintlich nicht erreichen kann mit irgendetwas, was ich tue, ja, dann gucke ich vielleicht mal nach unten und wenn ich einen Penis habe, dann versuche ich irgendwie dadurch meine Überlegenheit darzustellen. Es gäbe es jetzt genauso mit der Nationalität, ne? Andere schauen und sagen, jawohl, ich habe wenigstens einen Schweizer Pass oder einen deutschen Pass und dann wäre Ausländerfeindlichkeit die Folge. Und der dritte Erklärungsversuch, der geht wirklich auf das, was du gesagt hast, also die digitalen Gegenwelten. Was damit ja gemeint ist, ist, dass es im Internet dann zum Beispiel Spiele gibt mit den Chatrooms und den ganzen Welten drumherum, wo wirklich noch so in Anführungszeichen, ich habe gerade ganz hoch die Hände, so echte Männer propagiert werden, ne? Und dann ist da vielleicht ein verunsicherter Junge drin und stellt noch Fragen dazu im Chatraum und geht mal auf TikTok und informiert sich. Und dann sind diese Algorithmen ja so programmiert, dass man immer mit dem gefüttert wird, was man hören möchte. Und dann erscheint es plötzlich, dass so eine antifeministische Welt was ganz Normales ist. Und das ist natürlich auch ein Erklärungsversuch für dieses Phänomen. Also drei Ursachen, ne? Die Schwarz-Weiß-Malerei, die Ohnmacht, die Reaktion auf die Ohnmacht und auch die digitalen Gegenwelten.
Ja, es ist schon spannend. Auf der einen Seite versteht man es und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, immer wieder gut, wie du das jetzt genau gemacht hast, zu hinterfragen, was könnte da dahinter sein, beziehungsweise in Relation stellen. Ist diese Studie jetzt auch wirklich weltweit oder ist sie nur für uns gültig? Wenn wir jetzt uns überlegen, jetzt arbeite ich in einer Schule oder viele, die uns zuhören, sind im Bildungsbereich tätig und jetzt arbeiten wir mit der Generation Z und wenn du jetzt auf morgen etwas ändern könntest, damit die Zusammenarbeit zwischen der Generation Z und uns Ausbildenden besser gelingt, was wäre das?
Wenn ich alles Geld der Welt hätte, würde ich die Klassen kleiner machen. Aber ich glaube, das geht nicht. Was dahinter steckt, ist, die Jugend wünscht sich sehnlichst Beziehung und Empathie. Die sind schon ein Stück verloren in dieser sehr ausdifferenzierten Welt, die virtuelle Welt, der Druck aus den Social Media. Da ist viel mehr Unsicherheit noch sage ich mal, als früher in der normalen Pubertät, wo man sowieso unsicher ist. Und da braucht es eine innere Haltung der Präsenz. Die wollen die Lehrperson spüren und zwar auf mehrfache Weise. Die soll leidenschaftlich begeistert sein von ihrem eigenen Stoff. Diese Werte sozusagen, wo sie dahinter steht, sollen sichtbar sein. Und sie soll eindeutig spürbar sein als jemand, der ist mit mir, der ist nicht gegen mich. Und gerade wenn jemand vielleicht immer die Regeln nicht schafft einzuhalten und so weiter,
rutschen wir manchmal in das Verhalten der früheren Generationen und es gibt so ein bisschen eine Opposition. Ich sag mal, bei mir früher war klar, die ganze Klasse wusste, vorne steht der Feind. Und heute sagen die, hey, ich wünsche mir jemand, der mit mir ist, der sich nichts sehnlichster wünscht, als dass ich doch die Note schaffe und der mir als Coach zur Seite steht. Und das ist wirklich so eine innere Haltung der Präsenz und des Wohlwollens. Und da muss man manchmal ein bisschen an sich arbeiten. Wo sind meine Triggerpunkte? Warum nervt mich etwas? Oder ein ganz konkreter Tipp: ausreichend schlafen, 20 Minuten täglich meditieren, vielleicht auch wirklich genug Bewegung und frische Luft, um in diese Präsenz zu kommen, um die Jugendlichen wirklich zu begleiten in der doch komplexen Welt.
Ich möchte noch mal gerne auf die Rolle des Smartphones zurückkommen. Das habt ihr jetzt schon, oder einfach allgemein die digitale Welt, das ist ja auch etwas vom ganz großen Unterschied, den diese Generation ja prägt. Ist das jetzt, ist das, welche Rolle spielt jetzt das Smartphone wirklich? Ist es ein Symptom, eine Ursache, ein Ventil oder ist es einfach ein bequemer Sündenbock für uns?
Wieder eine wahnsinnig spannende Frage. Und auch hier gibt es zurzeit noch sich widersprechende Forschungen. Die einen sagen, ja, ist alles halb so wild, ist nur eine Korrelation. Die anderen sehen im Smartphone wirklich die Ursache von vielen negativen Entwicklungen. Und ich kann so viel sagen, wir, Miriam, ich schaue sie gerade an und auch ich, wir sind überzeugt davon, dass das Smartphone eine Ursache ist von vielen negativen Entwicklungen. Geforscht hat dazu zum Beispiel der Jonathan Haidt, der hat auch das tolle Buch geschrieben, Generation Angst. Und der hat fünf negative Auswirkungen vom Smartphone beschrieben. Ich würde gerne kurz darauf eingehen. Drei haben direkt mit dem Smartphone zu tun. Die erste ist soziale Deprivation, also sprich Einsamkeit. Ja, die hängen schlichtweg zu Hause am Telefon, anstatt mit ihren Kumpels draußen zu spielen. Das zweite ist Schlafstörung. Das dritte ist Sucht, Suchtpotenzial. Braucht man, glaube ich, gar nicht weiter erklären. Und jetzt kommen noch zwei Aspekte, die ganz spannend sind. Die haben nur indirekt mit dem Smartphone zu tun. Weil, wenn wir mal sagen, heutzutage, selbst in der Schweiz, in Deutschland, sind die Kinder ungefähr, ganz grob, 6 Stunden am Tag im Smartphone. Wenn ich das mit 7 Wochentagen multipliziere, sind das 42 Stunden. Das ist ein Vollzeitjob. Da fällt ja andere Zeit weg. Und in dieser Zeit haben eben frühere Generationen draußen unbeaufsichtigt gespielt, unbeaufsichtigt sich gespielt, Blödsinn gemacht, was auch immer. Und dabei haben sie ganz wichtige Kompetenzen erworben. Sie haben die Kompetenz erworben, Entscheidungen zu treffen. Sie haben die Kompetenz erworben, Risiken einzuschätzen, damit umzugehen, ja. Miriam hat vorhin auch so witzig gesagt, mit dem Fahrrad, mit dem geplatzten Fahrradreifen alleine nach Hause kommen, sich einfach helfen in Situationen und auch wissen, wenn ich den Großen auf die Nase haue und nicht schneller rennen kann, wird es gefährlich und lauter solche Geschichten. Und sie mussten auch viel mehr helfen im Haushalt und haben Selbstwirksamkeit gelernt. Haben gelernt, ich mache was und es bringt mir was. Ich kann wirklich, wirklich was beitragen. Vielleicht waren die auch mal überfordert. Vielleicht mussten die mit 12 Jahren aufs kleine Geschwisterchen aufpassen und haben riesen Schiss gehabt. Aber beim ersten Mal war es so, hu, hu, kriege ich das hin? Und hinterher, bäm, Erfolgserlebnis. Es hat geklappt. Und beim zweiten Mal wird die Angst schon kleiner. Und irgendwann weiß man, jawohl, das habe ich drauf, das kriege ich hin. Und diese Selbstwirksamkeit, die ist jetzt eben auch durch das Smartphone als Ursache reduziert.
Wenn wir jetzt mal in die Praxis schauen, die gelingt, es gibt ja Ausbildnerinnen, Ausbildner, Lehrpersonen, Praxisbildner, die mit der Generation Z auch sehr erfolgreich arbeiten. Und was machen denn die, dass das erfolgreich ist?
Ich denke, der große Unterschied ist der, dass die genau hinschauen, wo stehen meine Kinder? Ich habe gerade Lehrpersonen vor Augen, da ist Feierabend, die erzählen mir mit glühenden Augen und begeistert, wer wo wie steht, welche Methode sie bei wem ausprobieren. Und ich glaube, dieses wo ist der Einzelne und was kann ich tun? Und die gleichzeitig aber auch für die Gruppe die Verantwortung nehmen und sehr wohl dafür sorgen, wenn wir jetzt was in der Gruppe machen, dann muss so viel Ruhe sein, dass auch alle arbeiten können. Und überlassen das genau nicht der Klasse selbst oder gar irgendeinem überforderten Klassensprecher, sondern stehen dafür ein. Es geht, glaube ich, auch darum, diese Werte zu leben. Aber es ist nicht so eine Strenge und ich fordere von allen das Gleiche und wer nicht mitkommt, schafft es nicht, sondern diese große Balance. Ich habe die Verantwortung für die Gruppe, auch mal für die Ruhe. Aber bei den Einzelnen gucke ich, wo und wie kann ich vorankommen. Und manchmal muss man ein Kind auch in Ruhe lassen. Das hat gerade so viel andere Probleme, vielleicht in der Familie, vielleicht sozusagen in seiner Entwicklung. Da darf ich jetzt mal ein bisschen weniger verlangen. Oder wir konzentrieren uns auf eine Sache und dann haben wir da die Selbstwirksamkeit und von dort aus gehe ich weiter. Aber merken Sie, das ist ganz viel Aufmerksamkeit und ganz viel im eigenen Herzen in Beziehung gehen mit dem Kind. Aber verstehen Sie, es ist nicht, ich bin deine beste Freundin und deswegen traue ich mich nicht, irgendwas zu sagen. Diese Fürsorge.
Ja, das ist eine schöne Zusammenfassung, glaube ich. Gibt's denn, also wir haben vorher schon darüber geredet, dass die älteren Generationen, die mit der jungen Generation jetzt arbeiten, dass die zum Beispiel sich nicht das Gefühl haben sollen, sie sind dann gleich wie wir. Gibt es dann noch andere Dinge, die wir als Ältere dringend loslassen müssen, andere Erwartungen?
Naja, also ich würde mal sagen, wenn wir jetzt bei dem Thema Generationenunterschiede sind, dann müssen wir unbedingt alle Erwartungen loslassen, die damit anfangen, ja, ich damals oder wir mussten doch auch oder das ist doch Kinderstube, das müssen die doch schon mitbringen und jetzt in der Schule, ich bin doch keine Mami und muss das denen nicht erst beibringen. Mit solchen Erwartungen kommen wir einfach nicht vorwärts. Was nützt das, wenn ich was erwarte, aber es ist nun mal nicht da? Und auch so Sachen, ja, dies oder jenes wäre doch gesunder Menschenverstand. Da mache ich ja eigentlich zu. Solche Erwartungen würden wir gerade alle, sage ich mal, abschaffen. Es nützt sowieso nichts, die zu haben. Und stattdessen anfangen zu schauen, wo steht das Kind, was braucht es für seine Zukunft, was sind auch meine Werte, die ich überstülpe, was sind meine Werte, wo ich finde, die passen genau jetzt richtig zu dem Kind, die will ich versuchen, ihm sozusagen näher zu bringen. Dieses von mir ein bisschen weg und meiner Vergangenheit. Manchmal ist es ja fast wie so ein unbewusster Mini-Racheakt. Bei mir war es auch hart früher, sollen Sie es auch hart haben? Ja, da müssen wir einmal tief durchatmen, den Kopf schütteln und schauen, wäre es nicht besser, die haben es ein bisschen einfacher. Und ganz ehrlich, wir denken immer, die hätten es so einfach. Und wenn man das gehört hat, gerade von der Nicola zu den Social Media, die haben so eine krasse Herausforderung, die wir wie unsichtbar nicht wahrnehmen. Das dürfen wir die schon gern mal ein bisschen hier in der realen Welt unterstützen, dass die mit diesem Dämon, diesem Drachen, der ihnen die Selbstsicherheit klaut und letztlich ihre Entwicklung klaut, dass wir da einfach unterstützen und ihnen zur Seite stehen.
Sie ist natürlich nicht nur Generationenarbeit, sondern Arbeit zwischen Menschen ja grundsätzlich immer davon geprägt, was muss ich ändern und welche Erwartungen kann ich aber trotzdem, trotz aller Veränderung weiterhin stellen, so auch bei der Generation Z. Was findet denn ihr, kann man trotzdem von Ihnen erwarten?
Ja, was kann man trotzdem erwarten? Reto, ich freue mich, dass du das Thema aufbrichst, weil wir so viel mit Erwartungen zu tun haben, haben wir wirklich jetzt auch mal ganz modern die künstliche Intelligenz gefragt und gesagt, hier, wie ist eigentlich die offizielle Definition einer Erwartung? Eine Erwartung ist eine kognitive Vorwegnahme zukünftiger Ereignisse. Und wenn man sich das nochmal so schön überlegt, also eine kognitive Vorwegnahme zukünftiger Ereignisse. Also ich erwarte eigentlich, dass was passiert mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit. Und das ist ja eine hochpassive Einstellung. Da kommt nicht das Wort drin vor, ich unterstütze, da kommt nicht vor, ich ermutige, da kommt nicht vor, ich befähige, sondern eigentlich lese ich nur, okay, ich gehe davon aus, dass es eintrifft und ärgere mich dann, wenn es nicht passiert. Und deswegen würde ich auch wieder sagen, in dieser Definition erwarten bringt mir eigentlich gar nichts, sondern stattdessen Klarheit schaffen, was im Hier und Jetzt wirklich relevant ist und dann ganz genau ermuntern, befähigen, beibringen und dann komme ich hoffentlich zu einer guten Lösung.
Zum Schluss noch eine ganz persönliche Frage. Wenn jetzt heute per Zufall jemand unser gemeinsames Interview hört und von der Gen Z ist, was möchtet ihr ihnen noch direkt auf dem Weg mitgeben?
Lieber Zettler, also ich spreche ihn jetzt direkt mal an, wenn er zuhört. Ich wette, wenn jetzt dein zukünftiges Ich dich heute besuchen könnte, es fände dich wunderschön, genau richtig und wäre total stolz auf dich. Und ich würde ergänzen mit diesem in Wirklichkeit wunderschönen Ich, da darfst du dich auch mal trauen. Du darfst dich mal trauen, die Älteren was zu fragen oder auch um was zu bitten, wenn du was brauchst. Du darfst dich auch mal trauen, was zu sagen, wenn du es weißt und wenn du eine gute Idee hast. Du darfst dich sogar trauen, auch mal ein Kompliment auszusprechen. Sie freuen sich meistens riesig darüber und suchen ja eigentlich den Kontakt zu dir. Und ich hätte jetzt noch so einen Schlussplädoyer, lieber Zettler. Alle Menschen lieben dich, nur manche wissen es noch nicht.
Das sind sehr, sehr schöne Schlussworte. Ich bedanke mich recht herzlich über den Überblick oder den kurzen Einblick, den ihr uns gegeben habt. Natürlich werde ich das Generation Z-Buch, das ihr geschrieben habt, das im Hepp Verlag letzthin rauskam, noch verlinken. Da geht ihr auch noch darauf ein, wie man mittels neuer Autorität die Zusammenarbeit besser pflegen kann. Dazu haben wir auch eine Podcast-Folge schon gemacht. Hey, ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Miriam, bei dir, Nicola, und wünsche euch alles Gute. Habt ihr Anregungen, Lob, Kritik oder ihr möchtet einmal von uns ein Thema behandelt haben, das bis jetzt in einer Episode noch nicht vorgekommen ist, dann schreibt uns ein E-Mail. Hat es euch gefallen oder weitergebracht? Hinterlasst eine positive Bewertung oder erzählt es weiter.